Plattenschau, der Podcast. Heute mit Arnulf Woog, Ratzeratze, Musikenthusiast und Bierliebhaber aus Stuttgart.
Das war Steffen Volkmar.
Das war der Jingle zur ersten Folge Plattenschau Goes Ratzer, live aufgenommen im guten Ratzer Records und Bier am Marienplatz. Und nun würde eigentlich die Aufnahme mit Arnulf über seine 10 Lieblingsplatten beginnen. Allerdings gab es technische Probleme und die ersten anderthalb Stunden hat das Aufzeichnungsgerät nicht getan, was Aufzeichnungsgeräte tun sollen, nämlich aufzeichnen. Schön wäre, wenn ich denjenigen, der für die Technik verantwortlich war, jetzt einfach rauswerfen oder zumindest die Hammelbeine langziehen könnte. Dummerweise war ich es natürlich selber. Sorry an Arnulf, sorry an Ralf, der als Zuschauer da war und an einigen Stellen auch mitgesprochen hat. Mea culpa. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass diese kleine rote Lampe leuchtet. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung der 6 Alben und danach steigen wir in die Live-Aufnahme der anderen 4 ein. Scorn Evanescence, Industrial Dub, Ambient, Downbeat, Projekt vom ehemaligen Napalm Death-Schlagzeuger Mick Harris. Slayer, South of Heaven, 4. Studioalbum, deutlich musikalischer als der Vorgänger Rain in Blood. Wir sprachen in dem Zusammenhang natürlich auch kurz über Rick Rubin. Wolves in the Throne Room, Two Hunters, Black Metal, obwohl die Band die Beschreibung eher ablehnt, Wurzeln im Punk, linke und ökologische Ansichten. Public Enemy, Fear of a Black Planet, eines der besten und wichtigsten Rap-Alben, Wegbereiter auch für spätere Crossover-Projekte, Klammer auf, zum Beispiel mit N-Trax, Klammer zu, und auch Crossover-Bands. 5. Bolt Thrower, Those Ones Loyal. Hier lasse ich am besten einfach mal den Ralf zu Wort kommen.
Also, ein paar Worte zu Bolt Thrower. Those Ones Loyal. Das letzte Album, das dieses Jahr 20 Jahre alt ist, und das so verdammt gut war, dass Bolt Thrower selber gesagt hatten, sie können das nicht mehr übertreffen und tatsächlich danach nie mehr ein Album aufgenommen haben. 2015 ist ja Martin der Drummer gestorben und ein Jahr nach seinem Tod haben sie sich dann aufgelöst in 2016. Ja, Bolt Thrower, Those Ones Loyal, das beste Album, das sie je gemacht haben. Thematisch auch ein bisschen anders. Also in der Vergangenheit war es ja viel Fantasy, Warhammer-Inhalte. Das Album war mehr auf den Ersten Weltkrieg bezogen. Einige Hammer-Songs drauf. Und Bolt Thrower ist für mich auch so eine Art Konsensband, so wie Motorhead. Für Metal und für Punk und eine Band, deren erste Einflüsse Discharge und Crass waren, kann eigentlich nichts falsch machen. Und wenn man mal sucht in der Vergangenheit, findet man Bilder von den Mitgliedern von Bolt Thrower mit Riesen-Iro und der letzte Sänger, der Carl Willits, der war sogar Goth, komplett mit Make-up und Vogelnestfrisur. Ja, Bolt Thrower, Those Ones Loyal, bestes Album und ich denke, eins von meinen Top 10.
Und als letztes Album, Beastie Boys, Check Your Head. 3. Studioalbum der New Yorker Hip-Hopper, nach dem punkigen License to Ill und dem verspielten Paul's Boutique, eine Kombi mit dem Besten aus beiden Alben. So, das waren die ersten 6 Alben im Schnelldurchlauf. Jetzt kommt die ausführlichere Besprechung der letzten 4 Alben mit Arnulf. Viel Spaß euch noch und vielleicht sieht man sich ja mal live im Ratzer Records und Bier. Bis denne. Du bist wieder scharf geschaltet.
Ich bin scharf.
Aber das ist ja ein Repress mit 2 Platten. Das war ja nicht das Originalalbum.
Nee, da sind natürlich noch so. Obwohl, nee, das ist schon. Da sind keine.
Keine Füller drauf?
Keine Zusatzsongs eigentlich drauf, ja. Ja, aber, also, grandiose Songzusammenstellung einfach, ja.
So, und jetzt habe ich doch innerhalb von 5 Minuten die ersten 6 Alben nochmal kurz zusammengefasst.
Super,
ja,
dafür, wo, was ich vorher 1,5 Stunden gebraucht habe, kann man auch in 5 Minuten einfach. Genau. Schön.
Ja.
Wie viel Essenz das hat, was ich hier erzähle.
Ja, das tut mir wirklich, wirklich sehr leid, aber das ist halt der erste Test hier, deswegen machen wir es ja so.
Ja, deswegen. Ja. Jetzt ist doch gut so, also es könnte ja auch sein, dass es irgendjemand Wichtiges wäre, der jetzt hier sitzt und was erzählt. Also von daher, super. Stell dir das mal vor.
Arnulf, du weißt, mir ist das hundspeinlich. So.
Muss dir nicht sein.
Ist es aber.
So ist es halt, wenn man bei bestellt.
Wenn man Podcast bei Temu bestellt.
Wenn man bei diesem komischen großen Versender irgendwie seine Technik bestellt.
Ach so, das meinst du jetzt. Ja. Na ja, gut. Bild?
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 Ist die Bild auch schon da? Ich hoffe nicht. So, was haben wir denn als nächstes?
Cypress Hill, Temples of Boom.
Ja, auch wieder dann. Welche Cypress Hill nimmt man? Nimmt man Black Sunday, aber da bist du raus wahrscheinlich, oder?
Nein, tatsächlich, Cypress Hill mag ich, das kann ich gut anhören, aber ich stecke so null im Thema drin. Mhm. Ich weiß die popkulturelle Wichtigkeit, weil viele Referenzen natürlich auch auf Cypress Hill zeigen. Mhm. Ich kenne Songs, ich kann es mir tatsächlich richtig gut anhören, das ist was, weil ich vorhin mal gesagt hatte, ja, das kann ich mir anhören, das stört nicht. Mhm. Da ist es tatsächlich eher, nee, da geht man mit und alles, aber ich bin null im Thema drin. Mhm. Du könntest mir jetzt alles über das Album erzählen oder über die Band.
Ja, also es ist wahnsinnig gut, diese ganzen Orchestereinsätze, die da drin sind. Und
die Streicher.
Und
der Dudelsack.
Die Kooperation mit James Last hat auch toll funktioniert.
Plattenschau, bekannt für Fakten. Fakten. Ja. Jetzt ist alles durch. Aber jetzt leuchtet der rote Punkt bei der Aufnahme. Das ist ja auch schon mal wichtig.
Ach, so schön.
Ja,
super.
Dafür ist der da, Mensch.
Ja, das komisch.
Muss einem auch gesagt werden.
Ich dachte immer, es ist die Lautstärke der Equalizer. Ja. Der bewegt sich Zwei-Stufen-Equalizer.
Zum ersten Mal
sind Tempest of Boom, das eben drittes Cypress Hill-Album.
Und zum ersten Mal mit Gastbeiträgen.
Das erste Mal mit Gastbeiträgen. Ja, Cypress Hill damals in diesem ganzen Rap-Kosmos schon auch einfach eine ganz, ganz eigene, ganz, ganz eigenständige Band vom Sound her. Natürlich der Gesang oder die Stimme. Gibt es keine zweite in dieser Form im ganzen Rap-Genre, die natürlich unfassbar gut zu diesem Sound passt, die klar das absolute Markenzeichen dieser Band auch ist. Und trotzdem denkt man sich, hey, wow, dass du echt auf die Idee gekommen bist, zu rappen mit dieser Stimme. Respekt. Ja. Und das mit solchem Selbstbewusstsein irgendwie zu tun. Also das, keine Ahnung, ja, so ein bisschen fällt Jan Delay vielleicht irgendwie ein, bei dem es ja ähnlich eigentlich ist, wo man wahrscheinlich auch gesagt hätte, nee, lass es mal, du, das ist nicht deins eigentlich. Genau, und eben dritte Album der Band, so das erste Cypress Hill, womit sie schon irgendwie eine krasse Duftmarke hinterlassen haben, dann Black Sunday, mit dem die Band ja explodiert ist, Multi-Platin-Album in den USA. Und dann kommt dieses Temples of Boom, das wirklich auch nochmal so ein Riesenschritt nach vorne genommen hat, was die Songqualität, was die Breite irgendwie der Songs anbelangt, was die unterschiedlichsten Einflüsse auch betrifft.
Wir haben da ja auch wieder einen Link. Wir hatten vorher öfters mal über Links gesprochen zwischen den Alben von Arnulf. Das müsst ihr euch jetzt einfach dazu denken.
Ja. Immer schön Links denken.
Links super. Denken. Links ist immer
das Wichtigste. Links denken, links agieren.
Links blinken, links abbiegen. 94 ist ein neuer Perkussionist zur Band dazugestoßen. Eric Bobo. Der war vorher bei den Beastie Boys. Mhm. Im Beastie Boys Umfeld, sage ich mal, tätig. Also auch hier wieder ungewollt bei Arnulf ein bei vielen der Alben, wir kommen glaube ich als nächstes zu einem, wo gar kein Link zu nichts hat, aber so immer öfters mal so eine Verbindung zwischen den Einzelnen.
Ja, ja. Ja, also klar, und dann, also da hat sich, also auch um Cypress Hill rum hat sich natürlich dann auch viel, viel entwickelt und da von Seiten Cypress Hill klar auch wieder in die Metal- und Crossover-Richtung und ich glaube, das war auch einfach eine Zeit, so diese Anfang, Mitte 90er, wo sehr viel Offenheit einfach da war und auch aber ganz wahnsinnig viele Möglichkeiten auch, weil dann natürlich sowohl im Metal als auch im Hip-Hop oder auch in anderen Genres natürlich Verkaufszahlen irgendwie auch möglich waren, die eben heute absolut unvorstellbar irgendwie sind und dann teilweise natürlich auch manche Bands, Plattenfirma hier, nehmt's Geld, macht, ja, Hauptsache ihr macht irgendwie, wir werden schon irgendwie verkaufen und manche haben Scheiß,
Geld hier,
manche haben Mist damit gemacht und andere haben aber es auch wirklich irgendwie genutzt, sich auszuprobieren und tolle Sachen zu kreieren einfach. Und,
ja, absolut.
Und bei, was ich bei Cypress Hill tatsächlich auch immer sehr, sehr spannend fand, war natürlich dieser vom Sound, aber halt auch von Texten her, dieser Hispanic-Hintergrund, der... teilweise gibt dann diese Los Grandes Exitos Español oder so, also eine Platte, die dann ganz, ganz auf Spanisch eingesungen, eingerappt wurde. Und das gab es eigentlich auch sehr, sehr wenig irgendwie in dieser Zeit. Also eigentlich war Rap-Hip-Hop in der Zeit war halt amerikanisch, Punkt.
Ja,
und so Sachen, was weiß ich, wie Delinquent Habits oder sowas, das kam dann irgendwann später und war dann aber auch, oder Control Machete oder so Sachen, was aber wirklich was ganz, ganz Besonderes, Außergewöhnliches war, weil es eben aus diesem reinen US-Rap-Kosmos auch so ein bisschen ausgebrochen ist. Und ich glaube, da hat die Band durchaus auch Türen geöffnet und Wege frei gemacht. Also nicht nur seitens, dass Plattenfirmen solchen Bands eine Möglichkeit gegeben haben, sondern dass halt auch die Fangemeinde, die Zuhörerschaft da ein bisschen ein offenes Ohr auch einfach dafür hatte.
Ja, ja.
Und von daher, ja, also sehr, sehr langes, umfangreiches Album ja auch, kam ja als Doppelalbum dann auch irgendwie schon raus, hat für mich aber auch keinerlei Länge, also da ist für mich kein Song drauf, bei dem ich sagen würde, hey,
ja.
ist jetzt halt doch irgendwie ein Füller. Sondern wirklich, also auch Hits mit Hits auch vollgeladen, wenn man es so sagen will. Und auch echt eine Platte, die ich immer wieder und sehr, sehr gerne auch wieder auflege oder anhöre.
Wie gesagt, für mich absolut nachvollziehbar, verständlich. Ja. Schön, dass ich mich so auch noch mal ein bisschen mehr mit der Band und dem Album beschäftigen konnte. Danke für die Auswahl.
Ich finde es bei Cypress Hill sehr, sehr schön. Dass also man muss sagen, es gab dann so zwischendurch auch Phasen, wo die Qualität vielleicht nicht ganz so groß war, ganz so hoch war. Aber trotzdem, also ist jetzt nie in Cypress Hill Album rausgekommen, wo ich sagen würde, nee, lass mal lieber. Sie aber mit den letzten zwei Alben wirklich auch nochmal ganz, ganz großartige Platten veröffentlicht haben. Und auch nochmal so auf ein anderes Level, auch was den Live-Erfolg und sowas anbelangt, gestiegen sind. Also dass zumindest in Europa die Band jetzt über die letzten Jahre ein Publikum gezogen hat, das war selbst in den 90ern schwer vorstellbar. Und das finde ich natürlich auch toll für so Urgesteine, wenn so in späten Jahren da auch nochmal so ein Zuspruch irgendwie kommt, den sie sich wirklich auch verdient haben und erarbeitet haben.
Ja, haben zu Recht 2019 ihren Stern auf dem Walk of Fame bekommen.
Deswegen.
Unbedingt, ja. Den 2660. Stern.
Okay.
Bald muss man, glaube ich, Hollywood anbauen.
Ja.
Kurz zu dem Walk of Fame. Hast du mitgekriegt, als wie heißt der eine von Spaceballs, wie heißt der Regisseur von Spaceballs?
Mel Brooks.
Als Mel Brooks seinen Stern gekriegt hat, der hat sich einen zusätzlichen Finger angeklebt. Der hat An der einen Hand sechs Finger da in den Bett reingedrückt. So großartig. So, Kinders, hört mehr Cypress Hill, wenn ihr nicht gerade Punk hört. Hört mehr Cypress Hill. Das ist, kann man immer mal
machen. Hört erstmal, was ihr wollt und auf was ihr Bock habt. Hauptsache ihr hört.
Und dann unsere Empfehlung natürlich. Also, genau. Und kauft euch die Platten nicht im Ratzer Records, weil da hat es gerade keine, oder?
Hast doch, du Cypress Hill ist auf jeden Fall.
Doch, ja, natürlich. Dann Cypress kommt Hill im Ratzer Records
immer da. Boatthrower ist auch immer da. Ach, war das schön letzten Samstag, als ein Typ reinkam und sich drei Boatthrower mitgenommen hat und gemeint hat, habe ich zwar immer auf CD gehabt, aber jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja auf Platte, da habe ich die mal mitgenommen. Toll.
Super.
Geil.
Man hätte auch mehr, man hätte mehr über Boatthrower sprechen können. Sollen. Mit Ralf. Ralf sitzt ja übrigens auch hier. Man hätte mehr mit Ralf über Boatthrower sprechen sollen. Aber
ja, wir können ja nochmal eine Boatthrower-Sondersendung machen.
Absolut. Da sitze ich dann nur dran und gucke auf die Technik und lasse euch beide reden.
Beziehe ich da schon an. Da musst du dich halt ein bisschen mehr vorbereiten dann.
Boah, noch mehr.
Ganze Alben anhören.
Nee, das Ding ist ja, der Flo hat ja ein bisschen Angst, mich in die Plattenshow einzuladen. Weil, wenn ich dann 10 Platten mitbringe,
und das ist nur Lärm?
Es ist nicht unbedingt Lärm, da würdest du dich wundern, aber die sind halt alle maximal bis 85, bis auf eine, die ist aus 2005.
Aus 86. Ja, wir lassen das. Wir verlassen das Jahr 1985, ja. Kommen ins aber Jahr.
Schreib ruhig deine WhatsApp erst fertig.
Ins Jahr 1980, weil ich habe ja vorhin den Original-Sound von, also die Original, wie ist denn das, Wortmeldung von Ralf, die er mir per WhatsApp geschickt hat, eingespielt. Ja. Und ein Gag ist ja immer schön, aber wenn man den Gag zweimal macht, ist es einfach besser. Natürlich habe ich auch einen O-Ton zu Riz Ortolani, Soundtrack zu Cannibal Holocaust. Okay. Du musst mit deinem Mikrofon hingehen. Soundtrack Cannibal Holocaust. Riz Ortolani ist einer der schönsten Soundtracks zu einer der grausamsten Filme. Zu Cannibal Holocaust kann ich dir sagen, dass es quasi der Kannibalenfilm vielleicht schlechthin ist, zumindest der am meisten Geschichte geschrieben hat. Dazu gibt es auch ganz viele Geschichten und Anekdoten. Auf jeden Fall war das die erste Form einer Mockumentary auf diesem Niveau. Also, dass Leute quasi Kameras finden und dann quasi nachvollziehen können, warum Leute quasi im Dschungel verschwunden sind. Dann hat man Dokumentationsmaterial, was natürlich nicht so war, aber in dieser Zeit, wo die Menschen, vor allem die in die Bahnhofskinos gegangen sind, noch nicht wussten, dass es Mockumentaries gibt, haben die es natürlich für bare Münze genommen. Und dementsprechend war es noch viel schockierender, diesen Film anzuschauen. Ich möchte auch gar nicht spoilern, weil ich kann ihn tatsächlich sehr empfehlen, einfach als Dokument der Geschichte. Und ja, vielleicht würde ich mich beim Essen anschauen. Und der Soundtrack von Ortolani ist einer der bekanntesten Filmmusiker, gerade aus dieser Zeit, hat sich aber auch dem Trash-Kino ein Stück weit verschrieben gehabt, beziehungsweise hatte überhaupt keine Berührungsängste, auch bei sehr, ja, wie soll man sagen, sehr B, C oder sogar D-Movies seine Kunst beizusteuern. Und ich kann sehr empfehlen, den Soundtrack anzuhören. Der klingt ein bisschen so naiv, romantisch. Aber wie gesagt, in der Kombination zu den Bildern entfaltet sich tatsächlich eine ganz besondere Art von Grauen. Ich hoffe, dieser kleine Vortrag hilft schon mal weiter und hat überhaupt deine Frage beantwortet. Ganz liebe Grüße, auch an dir. So.
Eine CD-Bestellung?
Also, das war jetzt natürlich die wundervolle Ivy Pop, weil wen könnte man besser zu Film-Soundtracks befragen als die Sängerin der Stuttgarter Band Mondo Sange, die ja auch ihre eigenen Soundtracks schreiben zu Filmen, die es nicht gibt. Das war übrigens die Idee hatte ich zuerst. Also sie hat mir die Sprachnachricht geschickt und dann dachte ich so, ah, das muss ich natürlich jetzt einfach direkt einspielen.
Ja, super, auf jeden Fall.
Und dann habe ich, Ralf, du bist leider nur die zweite Wahl gewesen, aber Story of Your Life.
Oh. Oh.
Sag nichts Falsches. Warte, ich schalte dein Mikrofon aus.
Gibt's nicht.
So, also, das ist wirklich ein super schöner 80er-Jahre-Soundtrack. Wenn wir den
hast du den anhören können?
Ja.
Komplett durch? Wow. Kanntest du ihn schon vorher?
Nee, das, also er klingt jetzt nicht viel anders als viele andere Soundtracks aus der Zeit. Ja, so ein bisschen getragen, ein bisschen, bisschen fröhlich. Da könnte auch jetzt Adriano Celentano durchs Bild laufen.
Ja.
Irgendwie gibt dem Affen Zucker, irgend sowas. Das könnte alles so.
Absolut.
Der Soundtrack sagt nichts über den Film aus, nicht viel über den Film aus. In Kombination natürlich mit den Bildern gibt es so einen krassen Gegensatz, der das Ganze dann einfach verstärkt, finde ich. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise wie heutzutage die Soundtracks, die einfach die Spannung mit aufbauen, die einfach, wo einem die Musik sagt, was man fühlen, empfinden soll.
Mhm.
Und da ist der Soundtrack so komplett anders.
Mhm.
Der bildet einen Rückzugsraum, eine süße rosa Wolke, übertrieben jetzt, die darüber schwebt, in die man sich auch dann bei manchen Bildern so ein bisschen zurückflüchten kann und nicht komplett von diesem etwas anstrengend, nicht ein bisschen brutalen Film ein bisschen zurückziehen kann. So mein Eindruck jetzt mal zu dem Ganzen.
Okay. Also ein bisschen brutaler Film ist nett formuliert, aber ich weiß ja nicht, was du sonst irgendwie anguckst oder wie das Leben auf dem Land so ist vielleicht auch. Das ist natürlich härter als jeder.
Ja, natürlich. Wir schlachten morgens immer eine Henne. Und essen die dann zum Frühstück? Nein.
Also grundsätzlich bin ich durchaus ein Liebhaber von diesen oder von vielen Trash, B-Movie, sonst was Soundtracks, die finde ich oft arg unterschätzt sind, weil da sind schon viele musikalische Perlen einfach dabei, auf jeden Fall. Und Riz Ortolani hat das durchaus die ein oder andere auch geschaffen. Ich denke mir, er hätte eine ganz andere Wertschätzung gefunden, wenn es für populärere,
mit Adriano Celentano gewesen
zum Beispiel, ja, Kino gewesen wäre. Aber tatsächlich hat ihm gerade dieser Cannibal Holocaust, hat ihn natürlich schon auch so ein bisschen zu einer Filmmusiklegende einfach gemacht. Ich finde es tatsächlich einfach an sich schon einen wahnsinnig großartigen, tollen Soundtrack. Ja. Aber klar, mit diesem Hintergrund dieses Films, also der Soundtrack eben unterstützt ja null die Stimmung des Films, sondern konterkariert es ja komplett.
Ja, genau.
Und das finde ich das Großartige an ihm, an seinem Werk, dass er sich halt bewusst dazu entschieden hat, so nein, also ich schaffe nicht den klassischen Soundtrack, wie du ihn auch jetzt angesprochen hast, so der mit aller Gewalt versucht, die Stimmung noch mehr, was ja bei manchen Sachen auch funktioniert und da gibt es ja auch tolle Sachen, ist ja gar keine Frage irgendwie so.
Genau.
Aber sich bewusst da entschieden hat, so nee, ich mache genau das Gegenteil.
Ja.
Und das ist super. Und das finde ich, gibt es für mich kein weiteres Beispiel, in dem das so perfekt funktioniert wie bei Cannibal Holocaust.
Ja. Und zum Film hat ja Ivi auch schon so ein bisschen was gesagt. Also es ist, ich habe ihn jetzt nicht ganz gesehen, das hat jetzt nicht gereicht in der Vorbereitung.
In den 2 Wochen.
Ja. Aber allein auch schon ich glaube, für kein Album habe ich mir hier mehr Notizen gemacht. Es wurde behauptet, es wäre ein Snuff-Film, also das heißt, dass tatsächlich Menschen zu Tode gekommen wären.
Ja.
Dann gab es ja das Gerücht, dass sich Schauspieler hätten verpflichten müssen, 2 Jahre unterzutauchen, dass man wirklich denken würde, sie wären tot. Und lauter so Zeug. Also gut,
er war natürlich ein Skandal einfach damals schon, der Film, oder hat für viel Aufregung irgendwie gesorgt. Ich finde, es ist ein Film, der wahnsinnig gut gealtert ist auch. Also es gibt natürlich Filme aus dieser Zeit, wo man mittlerweile dann schon das so ein bisschen belächeln muss und kann. So. Aber der, finde ich, trägt immer noch so eine ganz krasse Stimmung in sich, die auch jetzt immer noch absolut funktioniert.
Meint vielleicht die realen Tiertötungen, aber...
Die gucke ich mir jetzt nicht so oft an, um ehrlich zu sein, aber...
In dem Film.
Achso, in dem Film.
In dem Film.
Ja.
Es war eine andere Zeit.
Damals haben wir es gemacht. Ja, ist halt natürlich da wurde über sowas
nicht
bedauerlicherweise, muss man nicht schönreden, will man nicht schönreden, aber ja, ist Fakt, also was will man dran ändern?
So.
Zum Glück gibt es da mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein.
Guck mal noch gerade, ja, das erste Mal eigentlich wurden Synthesizer eingesetzt von Ortolani. Mhm. Das war da neu. Dann ein rocklastiges Stück ist ja auch mit drin, das er mit Symphonieorchester unterlegte.
Also er ist auch eben inhaltlich sehr breit aufgestellt, vom quasi Disco-Song bis eben Rock, und aber schon durchaus auch atmosphärische Momente natürlich drin, aber halt auf eine andere Art und Weise, ja.
Und erstmals veröffentlicht wurde der Soundtrack ja auch erst 1995 auf Album, als Album veröffentlicht.
Momentan tatsächlich leider nicht erhältlich. Gab immer mal wieder eine Neuauflage davon. Aber ich hatte mal geschaut, aktuell mal wieder vergriffen.
Ja. Um den regionalen Kontext mal wieder einzuspielen, die Pforzheimer Lennons haben, wie war das? Halt, ohne Lesebrille lesen, kann ich es nicht sehen. Ein Bild der Knochenskulptur aus dem Film haben sie für ihr Live-Album Lebendig gefressen von 1991 verwendet.
Okay.
Die Lennons, die auch immer noch einmal im Jahr aktiv sind.
Die Information hatte ich auch nicht. Die werde ich auf jeden Fall mit nach Hause nehmen jetzt. Yeah.
Die Handlung des Films wurde 2017 von der deutschen Dark-Metal-Gruppe Eisregen auf deren Album Fleischfilm
im
Lied Die letzte Reise.
Ich möchte nicht über Eisregen reden, bitte. Was für eine Scheißband. Entschuldigung, aber boah.
Ich habe tatsächlich da jetzt kein... Der Name klingt schon scheiße, aber da verlasse ich mich auf deine Expertise. Ja. So. Kommen wir zum... Wow, schon, guck mal, mit halbe Stunde, wir sind schon beim vorletzten Album.
Wahnsinn, wie schnell das geht. In einer halben Stunde 8 Alben schon durch.
Und 3 Bier getrunken, Hassa. Und dann auch so leichte waren das. wichtiges Album, auch sehr kontrovers. The Misfits, Walk Among Us. Es ist so ein, also es ist ein ganz klar ein wichtiges Album mit vielen Hits drauf, mit so einer beschissenen Produktion. Ja, ich habe da halt verschiedene Aufnahmen, die stückle ich jetzt irgendwie zusammen. Das ist jetzt ein Live-Lied dazwischen und es klingt alles irgendwie anders. Das ist so. Ich glaube nicht mal, dass es gewollt schlecht war, sondern die Möglichkeiten waren halt einfach nicht gegeben. Halt,
ja.
Und natürlich auch zog die Band im Laufe der Jahre doch einige schwierige Charaktere an, um es mal vorsichtig zu formulieren. Selbst Glenn Danzig ist ja inzwischen merkwürdig abgebogen. Aber
ja, also ein bisschen eine merkwürdige Type war schon immer irgendwie so, oder bald dann so, aber ja. Ja.
Aber es schmälert halt einfach nichts an der Bedeutung von der Band, gerade in diesen Jahren, in den ersten Jahren.
Ja. Also jetzt tatsächlich bewusst das Album, also man hätte natürlich auch eine Earth AD oder sowas nehmen können. Aber das ist tatsächlich
ich
für mich. Also
ich hätte
das
wahrscheinlich
ist
Kollektion 2 genommen.
Oder aber das, ja.
Da finde ich, klingt die Produktion einfach ein bisschen glatter, aber das macht es ja auch aus, dass das einfach so ranzige Produktion ist.
Also es war für mich halt auch einfach das Album, mit dem ich auf die Misfits gestoßen bin. Und das war für mich auch, also das war eine Zeit, wo ich eigentlich nur Metal gehört habe. Und das, da waren Misfits und Dead Kennedys die zwei Bands aus diesem dann doch engen Bereich irgendwie so ein bisschen auszubrechen, der halt dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und Glenn Danzig, klar, sehr eigene, sehr spezielle Person, Persönlichkeit.
Mega voll.
Aber der natürlich über die Jahre schon großartige Sachen einfach geschaffen hat. Also auch Sam Hain, die Misfits Nachfolgeband.
Die ersten drei bis vier Danzig-Alben.
Die ersten drei bis vier Danzig-Alben, Wahnsinn. Ja. Wobei, ich bin auch ein großer Fan der fünften Danzig-Platte, für die ja damals ja auch so ein bisschen gekreuzigt worden ist. Aber die
das
heute angehört.
Das hätte er wahrscheinlich sogar noch gern gehabt, wenn er gekreuzigt worden
wäre. Das hätte er gern gehabt, ja. Wäre ein relativ kleines Kreuz halt gewesen, aber.
Und tatsächlich, das ist, da mal kurz meine Anekdote dazu. Ich habe Danzig gesehen, November 90 im LKA.
Ja.
Da gab es keinen Graben, man stand also direkt an der Bühne. Mhm. Ich glaube, stand noch Gitter, aber die waren halt direkt an die Bühne rangeschoben. Und wenn man da unten steht, hochguckt, dann sieht Glenn Danzig gar nicht so klein aus.
Nee, aber auf der Bühne wirkt man ja immer größer dann so.
Der wirkt halt auch mit seinen Muskelbergen dann schon so.
Ja. Ja.
Aber wenn er von der Bühne runterkommt, ist er halt doch irgendwie 1,60 Meter oder so.
Ja. Allerdings. Ja,
danach also, ich
es ist
bin
tatsächlich
noch nicht fertig
schon
mit meiner Anekdote. Fall mir nicht ins Wort.
Okay.
Wer ist denn hier der Gastgeber? Wer hat denn hier das sagen? Ah, du bist der Gastgeber.
Das war eine Anekdote, Entschuldigung.
Die Vorgruppe war ja viel wichtiger. Deswegen war ich ja eigentlich. Ich war schon wegen Danzig da. Vorgruppe war Depp Jones.
Okay. Ach Gott, Depp Jones, ja.
Bella B.
Gab's auch mal, ja.
Eigentlich eine schlimme Band, aber Bela hat aus Becks Dose getrunken und sie mir gereicht und ich durfte dann Becks fertig trinken.
Und die hast du heute noch?
Nee, aber ich habe mir seitdem den Mund nicht mehr gewaschen.
Okay.
Also.
Seitdem, deswegen liebst du Becks so sehr.
Ja. Ja gut, wenn es schlechte Biere sein sollen, dann würde ich wahrscheinlich schon Becks wählen.
Ja.
Vermutlich. Ja, aber das war schön. Und das Schlagzeug saß auf dem hier dieser Büffelkopf, der auf dem Danzig-Alb drauf war, der war so aufgebaut und oben drauf war das Schlagzeug, lila Scheinwerfer aus den Augen raus. Ja. Das war schon für einen 18-Jährigen so, das war erste Reihe, ganz vorne gestanden. Ja. War beeindruckend.
Ja, glaube ich.
Und ich habe ganz lange die ersten zwei Danzig-Alben auf einer Kassette gehabt, vor der Rückseite, und die liefen ganz viel damals im Auto.
Ja, Wahnsinn. Also,
super Alben. Aber zurück zu Misfits, würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben ja Misfits ausgewählt und nicht Danzig.
Leider nie live gesehen.
Ja.
Nee, stimmt gar nicht. Nee, diese komischen anderen Misfits dann mal in der Röhre irgendwann gesehen, ja. Also ohne
diese Glenn. Frauenband.
Nein, nein, als sie dann ohne ihn unterwegs waren.
Mit dem Mikale.
Ich weiß, keine Ahnung. Habe ich verdrängt. So, die haben dann mal eine Röhre gespielt und dann so, aber ja, das ist so wie Dead Kennedys ohne Yellow, geht halt einfach nicht. So, ja.
Ja.
Und
oder Black Flag.
Ja, ohne wen jetzt. und jetzt, also vor ein paar Jahren haben sie ja dann, also so ab und zu, so ein paar Shows haben sie ja dann nochmal gespielt, so als quasi Reunion. Und das war, glaube ich, kurz vor Corona haben sie dann in New York im Madison Square Garden gespielt. Und da hat, glaube ich, das Ticket dann irgendwie $200 oder sowas gekostet. Also nee, so dann auch nicht. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr, wer die Band Adrenaline OD kennen sollte. New Yorker, sehr spaßige Hardcore-Band, die vor ein paar Jahren eine Biografie rausgebracht haben. Und da wird tatsächlich viel auch von den frühen Jahren von Glenn auch erzählt, ebenso aus der Szene. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und auch da so, dass er schon eine sehr spezielle Type auch war, aber auch auf eine durchaus sehr positive Art und Weise. Okay. Und aber auch eine sehr, sehr strikt, sehr, sehr straight in seinen Visionen und in dem, was er machen wollte, und da wirklich auch ein harter Arbeiter, was seine Musik anbelangt hat und was seine Band anbelangt hat.
Vermutlich gab es dann halt deswegen auch einfach Probleme in der Band, weil ich glaube, Cherry Only war ja auch kein einfacher
ganz,
Typ.
Ganz bestimmt nicht, ja.
Deswegen, also da haben sich schon so zwei Typen gefunden.
Ja.
Wenn die zusammenarbeiten, dann genial, aber sobald halt irgendwo mal, dann scheppert's.
Ja. Ja, und sie waren klar, ich meine, diesen Horrorpunk auf den Weg gebracht oder mit auf den Weg gebracht. Und ich finde es auch eine Band, auch wenn es viele gibt, die versucht haben, sich diesem Sound anzunähern. Keiner hat es jemals geschafft. Und sie haben natürlich auch einen unfassbaren Fundus an Klassikern einfach. Also wie viel herausragende Songs wie man in anderthalb Minuten
Aber es ist das Gleiche bei den Ramones.
Ja.
Also wie viele Ramones-Score-Band gibt's und wie viele davon haben Erfolg?
Ja.
Also vielleicht noch Teenage Bottle Rocket, wenn man die mit reinzieht. Ansonsten hat ja die Dödeln auf ihrem Heim, auf ihrem Niveau rum,
auf ihrem Heim.
Halt da nur in
auf der
kleinen Shows spielen. Und aber,
Ja, natürlich.
Und das Original ist selten erreicht, wird selten erreicht. Bei den Misfits genauso wie bei anderen, die einfach wegweisend waren für ein Genre. Auch mit Michalik Graves haben sie ja eigentlich geniale Lieder gemacht.
Mhm.
Leider war der halt ein Mega-Honk. Ich bin ein stolzer westlicher Chauvinist und weigere mich dafür zu entschuldigen, dass ich in die moderne Welt, dass ich die moderne Welt mit aufgebaut habe. Mit den Hashtags geschrieben, Proud Boys, Infowars, Trump 2020.
Ja.
Voll Honk. Aber das waren trotzdem ein paar echt geile Lieder, die da in seiner Zeit auch rausgekommen sind. Leider.
Ja.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja. Walk Among Us, The Misfits von 1982.
Ich glaube, die älteste Platte, die ich im Fundus habe, ne? Ja.
Ja. Der Soundtrack war ja für den Soundtrack Film
stimmt,
80, aber erst rausgekommen.
Aber wir haben eine Wortmeldung. Eine Wortmeldung.
Ich mische mich ein mit einer Minderheitenmeinung. Ich finde, Misfits ist eine der überbewertesten Bands überhaupt.
Okay.
Die haben eine gute Platte gemacht.
Welche?
Das ist die Earth AD. Ich finde, dass Michalik Graves der bessere Sänger ist. Aber auch der größere Honk. Und was ich eigentlich mit Misfits verbinde, ist eine Seite der Earth AD auf Repeat in der Nacht in Konstanz, als wir da mal gespielt haben und ich mir eine 1,5 Meter Schlafcouch teilen musste mit meinem Bassisten, seiner Freundin, die ganze Nacht gevögelt haben, und ich wollte eigentlich nur schlafen.
Die war vorgesehen für Glenn Danzig.
Da hätte keinen Platz also drauf
die,
gehabt.
Nicht die Freundin,
also von der Länge, her hat er schon Platz gehabt, aber nicht von der Breite.
Okay. Stimmt.
So, das war eine sehr wichtige Wortmeldung. Danke dafür, Ralf. Wir haben gar nicht über dieses mega beschissene Cover von dem Album gesprochen.
Ja, aber es passt ja zur Produktion. Ja, also von daher ist es ja schon wieder schlüssig und stimmig.
So, die erste...
In dem Zusammenhang, ich glaube, die einzige Band, die mehr Merchandise hat als Misfits, sind Kiss, oder?
Wahrscheinlich.
Ja, ja. Also das ist Wahnsinn, was die für eine Merchandise-Maschine am Laufen haben.
Ja. Frage, ja, wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob da eine Merchandise-Maschine irgendwie dahinter ist. Also ich glaube, von dem, was an Merchandise verkauft wird, landet ein Bruchteil nur bei der Band.
Ich glaube, da läuft so viel. Wahrscheinlich wird das so viel irgendwo anders. Hier ein T-Shirt verkauft, verkauf noch 10 und du kriegst einen Cent. Zum Albumcover. Die erste Pressung enthält ein pinkfarbenes Cover mit einem Bandlogo, welches ebenfalls pinkfarben umrandet ist. Die zweite Pressung ist lilafarben, das Bandlogo pinkfarben umrandet. 88 wurde eine weitere Version mit einem lila Hintergrund und einem grün umrandeten Schriftzug auf den Markt gebracht. Das letzte bekannte Bild ist in orange gehalten. Der Rand des Schriftzugs ist lila.
Ja.
Also so.
Ja, ja, ja.
Ah, okay, es ist hässlich. Kriegen wir es noch hässlicher hin?
Noch schlimmer hin?
Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, es passt zu dieser unterirdischen Produktion.
Ja. Ja, was eigentlich schon wundert, aber ich glaube, das war halt auch schlichtweg eine Kohlefrage damals. Also man hat halt ein paar Dollar zusammengekratzt und konnte damit schnell ins Studio gehen, in einer Nacht möglichst viel einprügeln und das war's dann.
Ciao.
Weil eben jemand wie Glenn Danzig eigentlich schon auch ein akribischer Arbeiter ist, was das anbelangt. Ja, und ich glaube dann bei späteren Danzig-Platten, wo durchaus dann mehr Aufnahmebudget da war, schon auch ganz anders gearbeitet hat.
So.
So.
Das ging doch jetzt flott, oder? Wir haben nur noch ein Album.
Echt? Haben wir nur noch eins?
Aber wir können noch mal vorne anfangen.
Ja. Okay. Eigentlich.
Also hast du noch Zeit? Also nein, also das.
Also
Jürgen. Ciao. Schönes Wochenende. Sag liebe Grüße. Gut aussehen.
Ja. Also wir haben tatsächlich jetzt aktuell noch ein Album. Mhm. Und zwar mal wieder was ganz was anderes.
Ja, ich irgendwie.
Billy Joel, The Stranger. Das fünfte Studioalbum von Billy Joel. 77, nee, das ist das älteste Album.
77
veröffentlicht.
Ja.
Und es war die erste Platte des Künstlers, die mit Platz 2 eine Top-3-Position in den amerikanischen Billboard-Charts belegen konnte. Bis heute ist The Stranger Billy Joels meistverkauftes Studioalbum.
Ja. Ja, kleine Kehrtwende musikalisch, aber stimmt, wir sind schon wieder in New York. Es ist schon ganz schön viel New York irgendwie mit dabei. Ja, nee, ich bin deswegen irritiert, weil ich war hundertprozentig sicher, dass ich ein anderes Album auch noch mit drin hatte. Die habe ich sogar eingepackt.
Ja, ich dachte auch gerade so, da liegt eine Platte, wo aber ich nichts mit anfangen kann. Aber
okay.
Das sieht aber auch sehr amerikanisch aus.
Consolidated sagt dir nichts?
Nee.
Kommt so aus dem...
Können wir auch drüber sprechen.
Sprechen wir ganz kurz drüber. Ja. Weil, ja,
also das elfte Album.
Kommt so aus dem Industrial-Bereich. Ist das zweites Studioalbum. Wo kommen sie genau her? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dann so, also die Crossover-Geschichte sehr viel drin gehabt. Also Industrial, Metal, Rock, Rap so ein bisschen. Und halt immer eine extrem politisch aktive Band. Also es sind auch, also zu jedem Konzert gehörte auch dazu, dass man sich danach mit den Besucherinnen zusammensetzt und diskutiert. Also über das Konzert diskutiert, über Inhalte diskutiert.
Aufgenommen in San Francisco.
Und tatsächlich die Band, die mich anfangs der 90er Jahre auf den Veganismus auch gebracht hat und mir inhaltlich tatsächlich auch sehr, ja, auch wahnsinnig, wahnsinnig viel gegeben hat. Also schon, also ganz, ganz deutlich antirassistische Bands, gegen jegliche Art von Homophobie etc. Gekämpft haben, aufgestanden sind, was zu jener Zeit jetzt auch nicht unbedingt an der Tagesordnung war. Also von daher, was auch das Inhaltliche anbelangt, für mich eine extrem prägende Band.
Zu der Zeit gab es tatsächlich jetzt Homophobie, dann auch so ein paar Ausreißer, wo man heute auch nicht mehr unbedingt so machen würde. Ich denke da jetzt gerade an Nuclear Assault, Hang the Pope. Und die B-Seite war dann irgendwas gegen Lesbians. Das was drauf.
Okay, das habe ich gar nicht mehr im Kopf tatsächlich. Ja. Okay.
Schwierig. Genauso, wie heißen es? Ich denke doch drüber nach. Werfe ich nachher wieder ein, wenn es mir einfällt. Okay. Irgend auch eine frühe Hardcore-Band. Nicht Gorilla Biscuits. Egal. Es liegt mir auf der Zunge. Könnte mal bitte eine der Zuhörerinnen... Ja, danke. Danke. Der Ralf von hinten hat eingeworfen, Angry Samoans. Da war auch ein schwieriger Song mit drauf. Auf dem Album. So, wir müssen jetzt hier mal kurz überbrücken, weil Fragen zu einer Platte im Laden auftraten. Ah, okay. Genau, Angry Samoans, da war auch irgendwas mit I don't wanna be homosexual oder irgend sowas. Du hast dein Mikrofon nicht an, niemand hört, was du sagst. Das ist manchmal ganz gut.
Ich habe mein Mikrofon nicht an, niemand hört, was ich sage. Das ist voll komisch, ne?
Ja.
Ich bin gerade überlegen, Posh Spice Cock, war das von Angry Samoans?
Kann auch sein.
Oder
Angry Samoans. Angry Samoans bin ich aber auch nicht so drin.
Ja, aber
Poke Lights
auch. Das Problem ist halt, die frühe, die End-70er, Anfang 80er Hardcore-Szene in den USA, das war halt eine männlich dominierte Szene und würde man nicht sagen, die waren nicht explizit homophob, aber da war halt Gay oder Faggot durchaus ein Schimpfwort, das man benutzt hat.
Ja. Und es waren halt Kids, es waren Teenager, junge Erwachsene und das hatten wir vorhin schon mal das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt aufgenommen hatten, aber solche Jugendsünden, wenn es jetzt nicht gerade explizit rechts war, das kann man, glaube ich, im Kontext, wenn sie sich geändert haben, auch verzeihen.
Man muss natürlich auch sagen, ich meine, die New Yorker Hardcore-Szene, ich meine, es waren 14, 15-jährige Kids irgendwie, als die angefangen haben, ihre ganzen Bands zu gründen. Und auch da haben sich einige zum Glück weiterentwickelt, leider nicht alle, aber ja.
Ja, manche der New Yorker Hardcore-Bands möchte ich heute immer noch nicht live sehen.
Nee.
Das Faszinierende ist ja heute, dass Harley Flanagan mittlerweile heute im Vergleich zu John Joseph heißt er. Naja. Drei Bier. Ist nicht mehr gewöhnt. Der intelligentere ist. Wenn du guckst, was der John heutzutage verbreitet, ist unglaublich.
Ja, und das, stimmt. Auf sehr niedrigem Niveau intelligenter, ja. Wenn man da überhaupt intelligent sprechen kann, aber.
Naja, aber Pest, Cholera,
also. Stimmt.
Pest, Cholera, Clusterbomb Unit von der Albra.
Wow.
Ja, ich hatte vier Bier, weißt du, Ralf, deswegen. Also, gut, wir haben getan.
Ja, vier kleine.
Aber dafür
Probierbier. Billy Joel, da schlägt dann doch auch meine Liebe zum Mainstream durch.
Ja, darf
vollkommen. Also find ich ein grandioses Album, wahnsinnig toller Songzyklus, der auch eine Zeit, also finde es ein großartiges New York-Album, wo für mich so ein krasser Vibe dieser Stadt, die ich in der Zeit natürlich nie erlebt habe oder so, aber gefühlt einfach extrem da mitschwingt.
Man fühlt es einfach, man spürt diesen Aufbruch von dem dreckigen, kaputten Bandenkriminalität, zerschossenen New York quasi zum Broadway, was jetzt auch nicht unbedingt
so viel besser ist. Das ist da schon alles so drin. Vollkommen. Und
ich bin gerade fasziniert von diesem Riesenposter zum Meet and Greet hier. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich für heute, für diese Podcast-Aufnahme ein Poster machen soll. Dachte so, nee, wir sitzen ja hier nur, da mache ich doch kein Poster und dann für
ja, ein siehst du mal, manche geben sich echt Mühe.
Ja, vielleicht starten die sogar einen Aufnahmeknopf. Das werde ich mir, glaube ich, noch 1-2 Stunden anhören müssen.
Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie lange du heute da bleibst. Stimmt natürlich auch, ja.
Ja, aber die wären ja nicht für heute gewesen. Die sind ja dann alle für den 17. Januar im guten Jugendhaus West. Plattenschau, die Live-Show, Teil 2. Das Poster hängt da hinten, ja, genau. Ja. Präsentiert übrigens von Ratzer Records und Bier. Mhm. Und wir haben den Hauptsponsor, Kraftpaule, das Craft-Bier vom Neckartor. Ja.
Gott, wird es da Unmengen an Bier geben?
Schnelles, helles. Ja.
In dem Zusammenhang würde ich gerne die Frage stellen, was wird aus dem sauren Radler von Kraftpaule mit dem zwei unheimlich sexy Etikettenboys?
Ja, da ist ein bisschen der Herr Peter Goldmark dran schuld, dass es noch nicht auf dem Markt ist, weil der sagt halt, ah nee, da kaufe ich halt irgendwie ein Hofbräu und leer da Wasser rein und dann ist das viel billiger, als wenn ihr das bei dir da viel mehr dran verdient. Und wenn halt die Hauptabnahmequelle nach uns wegbricht, dann wird es schon schwierig. Aber ich bin noch dran, ich versuche ihn immer noch davon zu überzeugen, dass das saure Radler definitiv im Portfolio des Herrn Schwemmle fehlt. Zurück zu Billy Joel.
Ja, das ist auch großartige Stimme für mich, einfach begnadeter Songwriter, eine Legende nach wie vor und das über Jahrzehnte.
Zurzeit ein bisschen mit Krankheit am Kämpfen.
Auch nicht mehr der Jüngste, ja. Und ich hatte dann
49 geboren.
Tatsächlich das Glück, ihn vor einigen Jahren in New York zu sehen, auch im Madison Square Garden. Schön. Er hat ja da ganz, ganz lange Jahre lang, viele Jahre nicht auf Tour gegangen und nur da gespielt. Und dann ja immer, wenn die eine Show ausverkauft war im Garden, dann ist die nächste in Verkauf gegangen.
Seit Januar 2014 trat Joel einmal im Monat im Madison Square Garden in New York auf. Ja. Die ersten 4 Konzerte waren umgehend ausverkauft. Sofern die Nachfrage nach den rund 20.000 Karten weiterhin besteht, sollte das Gastspiel über Jahre hinweg stattfinden. Ja. Im November 2023, 9 Jahre, jeden Monat gespielt, kündigte Joel ein Ende der Konzertreihe an. Das 150. und damit letzte der Residency-Konzerts im Garden fand im Juli 2024 statt. Für die letzten 5 Konzerte wollte er mit der Bahn, statt wie vorher mit dem Hubschrauber zu den Konzerten zu fahren, um sich mehr zu erden. Großartig.
Wenn man das im Alter dann auch nochmal so, super, wirklich, wirklich toll. Und das war natürlich schon, also wirklich ein besonderes Erlebnis, weil es da, klar, Heimspiel und eine ganz, ganz andere Stimmung natürlich da einfach ist. Also das war schon beeindruckend zu sehen, einfach tolles
Erlebnis. Man sieht dir das Strahlen an im Gesicht. Ja. Also das
ist sicherlich für mich auch mit in den Top 10 Konzerten. Und, und ich habe ihn dann letztes Jahr nochmal in Cardiff gesehen, nachdem er sich ja dann doch nach eben Jahrzehnten entschlossen hat, auch nochmal ein paar Europatermine zu spielen. Und auch das, also der Mann ist nach wie vor auf der Bühne auch unfassbar gut. Eine tolle Person einfach auch, also eine sehr, sehr angenehme, tolle Ausstrahlung auch. Schön, ja.
In der Rolling Stones Liste von 2003, der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten, belegte The Stranger immerhin Platz 67. Und in so einer Rolling Stone Liste aufzutauchen und dann noch in den Top 100
aufzutauchen. Ist schon relativ weit vorne, auf jeden Fall. Ja, klar.
Hat man schon, glaube ich, was richtig gemacht. Ja, und Produzent übrigens von dem Album, Phil Ramone. Einer der Ramones, ja, Wahnsinn. Hört man dem Album gar nicht an?
Nee, hört man nicht an. Nee.
Nein, also war natürlich ein Witz, dass keiner der Ramones. Nicht, dass jetzt wieder heißt, ich würde hier Fake News verbreiten.
Ach, egal,
immer schön, oder? Wenn ich überhaupt das verbreite, gell?
Ich bin mal gespannt, was du jetzt zu dem Rest, der nicht aufgezeichnet wurde, so alles einsprichst.
Das ist ja,
und dann hat er es noch gesagt und dann hat er das gesagt.
Du, das war in 5 Minuten erledigt. Ich habe kurz die Alben erzählt, die wir dran hatten. Und ja, es ist halt, manchmal passieren Fehler. Meistens mir. Nee, das habe ich ja tatsächlich. Wir haben ja angefangen mit den Livestreams aus dem Juha West.
Ja.
Im 2021 Juni muss es gewesen sein. Das war für mich natürlich super angenehm. Wir hatten einen Kameramann, wir hatten einen Soundmann. Ich musste mich um nichts kümmern. Es hat da auch nicht alles funktioniert. Da ist das Internet abgebrochen und tralala. Aber es war nicht mein Problem, es war nicht mein Thema. Dann wurden die Geschichten ja verschärft. Das heißt, man durfte auch nicht mehr mit aus verschiedenen Haushalten im Juha West sein. Das heißt, Chris ist zu mir nach Hause gekommen und wir haben von da gestreamt.
Ja.
Ab da wurde es halt für mich echt stressig, weil ich muss gucken, dass der Stream läuft. Ich muss gucken, dass die Kamera irgendwie uns sieht. Ich musste hoffen, dass der Ton. Ralf hat mehrfach geflucht, dass wir nicht zu hören waren.
Wahnsinn. Also was für eine Herkulesaufgabe.
Ja, was wir da alles machen mussten.
Kamera, Stream und Ton.
Und dann musste ich ja auch noch reden.
Also ich bin echt ganz schön beeindruckt.
Ja, gell? Und das in meinem Alter.
Ja. Ja.
Na, aber das, also Scheiß beiseite, das ist.
Und dann ist schön, wenn man jetzt eine neue moderne Technik hat, da muss man nur einen Knopf drücken, alles funktioniert. Super.
Wenn man den Knopf drückt.
Wenn man den Knopf drückt. Gesetzt, man drückt den Knopf.
Ja, das ist die erste Stunde, wo ich es mir noch anhören muss. Nachher kommt noch eine. Ich freue mich drauf.
Ja.
Außer ich gehe in Kraftpaule und bleib nicht hier.
Ja, da gibt es aber heute nichts mehr.
Boah, das ist bestimmt noch was von Les Internables übrig.
Ja? Alles weggetrunken. Cool. Ja.
Dann gehe ich in Esslinger Straße 2
dann zu. Irgendwo hin, ist mir egal. Irgendwohin gehe ich halt.
Genau, Hauptsache weg hier. Nee. Ja, sehr, sehr schönes Gespräch war das.
Vielen Dank. Schön, dass du uns hier besucht hast. Gerne wieder.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja da schon so ein bisschen was in Planung. Ja. Und vielleicht darf auch der Ralf mal seine 10 Platten vorstellen.
Ja, unbedingt. Gerne.
Vielleicht
eine habe ich davon da. Bei den 9 anderen können es wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt.
Lass mal überlegen. Ja, eine hast du, wenn nicht da, ist auf jeden Fall beschaffbar.
Ja.
Eine andere ist mit Sicherheit auch beschaffbar.
Und dann wird es wahrscheinlich schon schwierig, oder?
Nee, und dann findet man nicht mal was im Netz.
Nochmal eine wird mit Sicherheit auch beschaffbar. Ach, 4.
Also Ralf stellt 4 Platten vor, das ist gut.
10. Ja. Von den 2 ein nicht schwarz-weißes Cover haben werden.
Auf. Oh mein Gott. Jetzt wird es aber verrückt.
1 ist rot-schwarz. Und das andere ist bunt.
Yeah, bunt.
Mit Blumen und Vögeln drauf. Bunt, und
mein Thema.
Nee, mit Feuerwehrleuten und einem Tanklaster und diejenigen, die sich auskennen, wissen, welche Platte das ist.
Okay.
Ich zuck mit den Schultern, falls jetzt jemand nicht zuguckt.
Ja, das war. Die ist 81 rausgekommen.
Nicht spoilern. Übernächstes Jahr haben wir noch Termine für dich frei.
Ja, aber da war ich ja dann schon im. Und dann kam Punk.
Oh, cool. Selber schuld. Ich würde nie in einem Podcast mitmachen, der nicht persönlich zusammensitzt, sondern das über das Internet macht.
Ja. Du meinst, du würdest nie in einem Podcast mitmachen, der Leute wie dich einlädt?
Genau. Ich bin Groucho Marx. Ich würde nie in einen Verein beitreten, der jemand wie mich aufnehmen würde. Ja.
So, dann schlage ich vor, wir trinken noch was Bier? Alkoholfreies.
Ja.
Bier trinken wir ja hier nicht.
Genau, Wasser dürfen wir ja gar nicht. Umkreis von 5 Meter um den Laden darf kein Bier konsumiert werden.
So sieht's aus. 2 Meter, glaube ich.
2 Meter.
2 Meter, glaube ich.
Von wo gerechnet? Von der Theke aus gerechnet?
Ja. Nee, vom Laden. Von der Tür an.
Ja, okay. Ja, das kriegt man hin. Wir gehen in die andere Richtung der Tür.
Es gibt ja wunderschöne alkoholfreie Biere auch zum hier trinken. Also von daher.
Ja, da kriegt man was hin.
Mal, ich finde was.
Bin ich überzeugt davon. Vielen lieben Dank,
Arnold. Ich danke vielmals.
Das hat, wenn ich jetzt sage, besser geklappt als befürchtet, meine ich was anderes. Nicht die Technik, sondern ich hatte natürlich auch ein bisschen Ich war jetzt unsicher, wie das mit dem Publikum funktioniert. Das hat jetzt ja ganz gut
geklappt. Das war jetzt gut, fand ich auch, ja.
Ja. Vielleicht kommen dann das nächste Mal mehr
wegen des
Podcasts. Aber die Resonanz war eigentlich in der Veranstaltung schon ganz gut. Man hat es ein bisschen bekannt gemacht.
Mal gucken. Ja, super, auf jeden Fall. Machen wir gerne wieder.
Ralf, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Du bist beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder dabei. Reicht, wenn du winkst. Er winkt. Er ist also beim nächsten Mal wieder dabei. Arnold, vielen lieben Dank. Wir machen uns noch einen schönen Abend. Macht euch auch einen schönen Abend. Bis dann.
Ciao, ciao.
Und das Outro, das spiele ich jetzt das nicht ab, sondern das schneide ich mit rein. Danke, tschüss.
So, Kinder, das war's für heute mit der Plattenshow. Bitte abschalten. Okay.